Die Schweizer Wettbewerbskommission, kurz WEKO, hat eine Vorabklärung gegen den Softwarekonzern Microsoft eingeleitet. Anlass dafür sind zum Teil deutliche Preiserhöhungen bei den Lizenzgebühren für Microsoft-Produkte in der Schweiz. Konkret im Fokus steht dabei das Produkt Microsoft 365, welches von zahlreichen Unternehmen, Verwaltungen und Institutionen genutzt wird. Die WEKO prüft nun, ob diese Preiserhöhungen Hinweise auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Kartellgesetzes darstellen. Sollten sich die Verdachtsmomente erhärten, könnte eine eingehende Untersuchung folgen. Die Wettbewerbsbehörde arbeitet bei dieser Abklärung mit dem Preisüberwacher zusammen. Microsoft hat angekündigt, mit der WEKO bei der Voruntersuchung zu kooperieren. Die syrische Übergangsregierung hat die Kontrolle über das Al-Aktan-Gefängnis nahe der ehemaligen IS-Hochburg Al-Raqqa übernommen. In dieser Haftanstalt sind etwa 1500 mutmaßliche IS-Anhänger inhaftiert. Das Gefängnis wurde von der kurdisch dominierten Miliz SDF an die syrische Regierung übergeben. Der Schritt wird auch vom deutschen Verfassungsschutz mit Sorge betrachtet. Es besteht die Befürchtung, dass IS-Extremisten fliehen könnten. In Syrien befinden sich tausende IS-Anhänger in Haft, darunter auch einige Deutsche. Bislang ist unklar, wie die neue Regierung in Damaskus mit diesen Gefangenen umgehen wird. Der Silberpreis hat erstmals die Marke von 100 US-Dollar überschritten. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch geopolitische Unsicherheiten und Handelskonflikte vorangetrieben. Experten führen die Kursgewinne insbesondere auf die Lage im Iran und die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zurück. In unsicheren Zeiten gelten Edelmetalle wie Silber als sichere Anlagehöfen. Darüber hinaus ist Silber ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen in Bereichen wie KI, Robotik und Energie benötigt wird. Die steigende industrielle Nachfrage, insbesondere aus der Solar- und Elektrofahrzeugindustrie, trägt ebenfalls zur Preissteigerung bei. Der Markt verzeichnet seit 2021 ein kumuliertes Angebotsdefizit, was die Preise weiter stützt. In den ersten Handelswochen des Jahres 2026 ist der Silberpreis um fast 40% gestiegen. Im vergangenen Jahr 2025 kletterte der Silberpreis um fast 150%. Der Preis für eine Feinunze Silber, etwa 31,1 Gramm, wurde an der Metallbörse in London bei 100,29 Dollar gehandelt. Die Internationale Organisation für Migration meldet schwere Schäden in einem Flüchtlingslager. Bei einem Großbrand im größten Rohingya-Flüchtlingslager der Welt in Paxis Bazar, Bangladesch, wurden über 400 Unterkünfte beschädigt und mehr als 2000 Flüchtlinge sind betroffen. Die Zerstörung reicht über die Unterkünfte hinaus, auch die Infrastruktur des Lagers wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Darunter leiden Wasser- und Sanitäranlagen sowie Lernzentren und Moscheen. Weiterhin destabilisierte der Brand das hügelige Gelände, auf dem das Lager errichtet ist, was zu Schäden an Entwässerungssystemen und öffentlichen Einrichtungen führte und Zugangs- sowie Erosionsrisiken erhöhte. Glücklicherweise wurden keine Todesfälle oder größeren Verletzungen gemeldet. Die IOM hat umgehend mit Hilfsmaßnahmen begonnen und Teams zur Unterstützung der Betroffenen eingesetzt. In Rom hat eine Trauerfeier für den verstorbenen Modedesigner Valentino stattgefunden. Zahlreiche internationale Prominente erwiesen dem legendären Modeschöpfer die letzte Ehre. Unter den Trauergästen waren die Schauspielerinnen Anne Hathaway und Liz Hurley sowie die Chefredakteurin der US Vogue, Anna Wintour. Auch Tom Ford und Donatella Versace nahmen an der Zeremonie in der Basilika Santa Maria degli Angeli teil. Valentino Garavani war nach jahrzehntelanger Karriere im Alter von 93 Jahren verstorben. Er war bekannt für seinen eleganten Stil und das berühmte Valentino-Rot. Zahlreiche Fans hatten bereits in den Tagen zuvor die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden. Nach der Trauerfeier soll der Sarg auf einem römischen Friedhof beigesetzt werden. Nachrichtenredaktion. Die US-Inflation könnte laut Prognosen im Jahr 2026 wieder ansteigen, was die Märkte beunruhigt. Obwohl viele Ökonomen und Marktakteure davon ausgehen, dass die Inflation bis 2026 allmählich zum 2%-Ziel der US-Notenbank zurückkehren wird, warnen einige Experten vor einer möglichen Kehrtwende. Sie gehen davon aus, dass die Inflation eher überraschend nach oben ausschlagen könnte und bis Ende 2026 möglicherweise 4% übersteigen wird. Als Haupttreiber für diese Entwicklung werden die nachwirkenden Effekte von Zöllen, eine Ausweitung des Haushaltsdefizits, ein angespannterer Arbeitsmarkt, eine möglicherweise lockerere Geldpolitik als allgemein angenommen und aufwärts driftende Inflationserwartungen genannt. Diese Faktoren könnten die erwarteten positiven Effekte wie sinkende Wohnkosten und Produktivitätssteigerungen überwiegen. Insbesondere die durch Zölle verursachten Preissteigerungen, die bisher nur verzögert an die Verbraucher weitergegeben wurden, könnten 2026 spürbar werden und die Inflation um bis zu 0,5 Prozentpunkte erhöhen. Diese Entwicklung macht die Märkte nervös, da sie die Erwartungen bezüglich zukünftiger Zinssenkungen beeinflusst. Auch wenn die US-Inflation im Dezember mit 2,7% stabil blieb, was Hoffnungen auf Zinssenkungen nährte, bleibt die Unsicherheit bestehen. Einige Prognosen gehen davon aus, dass der Kernindex der persönlichen Konsumausgaben, ein wichtiger Inflationsindikator für die Fed, im ersten Quartal 2026 aufgrund von Zöllen und Einwanderungsbeschränkungen ansteigen könnte, bevor er seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt. Die Energieminister von Niedersachsen und Schleswig-Holstein fordern angesichts des bevorstehenden Nordseegipfels ein klares Bekenntnis zu den Ausbauzielen für Windkraft in Deutschland. Sie mahnen zudem eine dringende Reform der Ausschreibungsregelungen für Offshore-Windkraft an. Die Minister warnen, dass ein Herunterschrauben der Ausbauziele die wichtige Offshore-Windindustrie in Europa gefährden könnte. Sie betonen, dass heimische Windenergie zur Unabhängigkeit und Sicherheit der Energieversorgung beiträgt und die Abhängigkeit von fossilen Importen verringert. Das im Windaufseegesetz festgelegte Ziel von 70 Gigawatt Offshore-Wind bis 2030 sollte bekräftigt und nicht ausgebremst werden. Um ein erneutes Scheitern von Ausschreibungen zu verhindern, fordern die Minister Planungssicherheit, Verlässlichkeit und ein neues, faires Ausschreibungsdesign. Sie begrüßen die verstärkte internationale Zusammenarbeit beim Ausbau der Offshore-Windenergie und erklären ihre Bereitschaft, die landseitige Anbindung weiter voranzutreiben. Die gescheiterten Offshore-Ausschreibungen im Vorjahr seien ein klares Warnsignal. Auch die jüngste Kritik von Präsident Trump an Windrädern unterstreiche die Bedeutung der heimischen Windenergie für die europäische Energieversorgung. Nach einem Zugunglück in Spanien, bei dem 45 Menschen ums Leben kamen, verdichten sich die Hinweise auf einen Schienenbruch als mögliche Ursache. Bei der Untersuchung des entgleisten Zuges wurden Einkerbungen an den Rädern und eine Verformung der Schiene festgestellt. Diese Funde deuten darauf hin, dass der Riss in der Schiene bereits vor der Entgleisung bestand. Der Zugverkehr auf der betroffenen Strecke ist weiterhin unterbrochen. Die Zahl der Toten liegt bei 45, darunter befindet sich auch eine Deutsche. Rund 150 weitere Personen wurden verletzt. Menschliches Versagen und Sabotage wurden bisher ausgeschlossen, und auch die Geschwindigkeit der Züge soll die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten haben. Die Aktie von Carl Zeiss Meditec ist auf den tiefsten Stand seit fast 10 Jahren gefallen. Grund dafür sind pessimistische Geschäftssignale für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen rechnet damit, seine Jahresziele nicht zu erreichen. Im ersten Geschäftsquartal sind sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich zurückgegangen. Als Ursachen werden unter anderem ein schwaches Umfeld in der Region Americas aufgrund politischer Unsicherheit und eine Kalenderverschiebung von Behandlungen in China genannt. Zudem wird mit Preisdruck im chinesischen Markt gerechnet. Carl Zeiss Meditec will bis spätestens Mitte Mai eine präzisierte Prognose veröffentlichen und weitere Kostensenkungsmaßnahmen prüfen. Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine haben in Abu Dhabi begonnen. Vertreter der Ukraine, Russlands und der Vereinigten Staaten nehmen an den Verhandlungen teil. Die Delegationen trafen sich erstmals auf dieser Ebene seit Beginn des groß angelegten russischen Militäreinsatzes im Februar 2022. Berichten zufolge konzentrieren sich die Gespräche auf die Parameter zur Beendigung des Krieges. Die russische Seite beharrt jedoch auf maximalistischen Forderungen nach ukrainischem Territorium, was die Aussichten auf eine Einigung erschwert. Es ist unklar, ob ein Waffenstillstand erzielt werden kann, insbesondere da Russland auf die Übergabe von etwa 5000 Quadratkilometern der Region Donetsk pocht. Dies sind Gebiete, die Russland auch mit militärischen Mitteln nicht vollständig einnehmen konnte. Die ukrainische Delegation hat ihre Positionen dargelegt und wartet auf Antworten der russischen Seite. Die Gespräche sollen am Samstag fortgesetzt werden. Die deutsche Regierung hat Aufnahmezusagen für fast die Hälfte der afghanischen Staatsbürger widerrufen, die diese noch unter der vorherigen Regierung erhalten hatten. Dies betrifft rund 2300 Menschen, die sich derzeit in Pakistan aufhalten. Die neue Bundesregierung begründet diesen Schritt damit, dass die ursprünglichen Zusagen nicht rechtsverbindlich gewesen seien und kein politisches Interesse an einer weiteren Aufnahme bestehe. Kritiker bezeichnen das Vorgehen als schäbig und menschlich unerträglich, da die betroffenen Afghanen nun den Taliban ausgeliefert seien. Gerichte hatten zuvor in mehreren Fällen entschieden, dass die Aufnahmezusagen rechtsverbindlich sind und umgesetzt werden müssen. Die Regierung hat seit Mai letzten Jahres 788 Afghanen die Einreise nach Deutschland gestattet und weitere 410 befinden sich noch im Ausreiseverfahren. US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen über den NATO-Einsatz in Afghanistan für massive Empörung in Großbritannien gesorgt. In einem Interview mit Fox News behauptete Trump, NATO-Verbündete seien in Afghanistan, ein wenig abseits der Frontlinien, geblieben. Diese Darstellung wiesen britische Politiker aller Parteien als Verhöhnung der Opfer zurück. Premierminister Starmer erinnerte daran, dass 457 britische Soldaten bei dem Einsatz ab 2003 ihr Leben verloren. Trump hatte zudem geäußert, die USA hätten die NATO nie gebraucht und die Verbündeten würden den USA im Ernstfall nicht beistehen. Die Kommentare lösten eine Welle der Kritik aus, wobei Kritiker auf die Verluste der NATO-Staaten während des 20-jährigen Krieges verwiesen. Amsterdam wird Werbung für Fleisch und fossile Energien verbieten. Ab diesem Sommer dürfen an öffentlichen Orten wie Straßen, Plätzen und Haltestellen keine Anzeigen mehr für Produkte und Dienstleistungen geschaltet werden, die klimaschädlich sind. Dies gilt unter anderem für Hamburger, Kreuzfahrten, Dieselautos und Flugreisen. Eine Mehrheit des Gemeinderats hat diesem Verbot zugestimmt, das darauf abzielt, klimaschädliche Produkte aus dem Stadtbild zu verbannen. Amsterdam hatte bereits 2020 ein ähnliches Verbot geplant, und mit dieser Entscheidung werden nun weitere Schritte unternommen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Die grüne Stadträtin Jenneke van Pieten kommentierte, dass in Amsterdam kein Platz mehr für Werbung von Großkonzernen sei, die die Klimakrise anheizen. Deutschland bekräftigt die zentrale Rolle der Vereinten Nationen bei globalen Konflikten. Außenminister Johann Wadephul hob hervor, dass globale Probleme nur gemeinsam gelöst werden können und das Vertrauen in den Multilateralismus gestärkt werden müsse. Er betonte, dass die Vereinten Nationen ein wichtiges Forum darstellen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Außenministerin Annalena Baerbock sprach sich bereits zuvor für eine Erneuerung der Vereinten Nationen aus, da der Weltorganisation ein Update fehle, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Sie unterstrich, dass die deutsche Außenpolitik und die Vereinten Nationen untrennbar miteinander verbunden seien. In der aktuellen Zeit, in der bestehende Gewissheiten schwinden und das Vertrauen in die regelbasierte internationale Ordnung zurückgeht, sei eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Vereinten Nationen umso wichtiger. Bundesfinanzminister Klingbeil hat heute mehr Tempo bei den Bundesinvestitionen gefordert. Er kritisierte, dass die Mittel nur langsam abgerufen werden und mahnte eine Beschleunigung der Ausgaben an. Dies sei notwendig, um die Modernisierung der Infrastruktur voranzutreiben und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Klingbeil betonte die Bedeutung einer zügigen Umsetzung von Projekten, um die geplanten Ziele zu erreichen und die Effizienz der eingesetzten Mittel zu maximieren. Der deutsche Leitindex, der DAX, hat eine volatile Woche mit geringen Bewegungen abgeschlossen und schloss leicht im Plus. Der DAX beendete den Handel am Freitag 0,18% höher bei 24.900,71 Punkten. Am Vortag hatten Anleger noch in großem Stil gekauft, doch vor dem Wochenende agierten sie wieder zurückhaltender. Die Sorgen um die Grönlandfrage, die zu Wochenbeginn durch neue Zollankündigungen von US-Präsident Trump die Märkte unter Druck gesetzt hatte, schienen sich zwar beruhigt zu haben, dennoch blieben die Anleger vorsichtig. Am europäischen Börsen herrschte am Freitag Zurückhaltung, der Euro-Stoxx 50 schloss 0,13% im Minus. In Kosovo wurden 109 Personen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Wahlmanipulation bei der Parlamentswahl im Dezember festgenommen. Die Festnahmen erfolgten im südkosovarischen Prien, wo die Staatsanwaltschaft den Verdächtigen vorwirft, Wahlergebnisse gefälscht sowie Druck ausgeübt, gedroht und bestochen zu haben. Allein in der Gemeinde Prien seien 68.017 Stimmzettel betroffen. Diese Vorfälle haben zu einer Neuauszählung der Stimmen geführt, die voraussichtlich mehrere Wochen dauern wird und Befürchtungen schürt, dass die seit einem Jahr andauernde politische Krise im Land sich weiter verlängern könnte. Die Wahlbehörden ordneten die vollständige Neuauszählung aufgrund weit verbreiteter Unregelmäßigkeiten an, erwarten jedoch keine Änderung des Gesamtergebnisses, da die Manipulationen einzelne Kandidaten innerhalb bestimmter Parteien betrafen. Die Partei von Premierminister Albin Kurti, Vetevendosche, hatte die Wahl im Dezember mit rund 51% der Stimmen gewonnen. Die Schweizer Handballnationalmannschaft hat zum Auftakt der EM-Hauptrunde ein Unentschieden gegen Ungarn erreicht. Das Spiel endete 29:29. Die Schweiz führte zur Halbzeit noch mit 20:14. Trotz einer zwischenzeitlichen 7-Tore-Führung gab die Mannschaft den Vorsprung wieder aus der Hand. In einer nervenaufreibenden Schlussphase konnte zumindest ein Punkt gesichert werden. Der Trainer Andy Schmidt zeigte sich nach dem Spiel kämpferisch und forderte ein hohes Tempo. Das Fußballspiel zwischen dem SC Freiburg und Maccabi Tel Aviv wurde von politischen Debatten überschattet. Sowohl die Fans des SC Freiburg als auch Aktivisten riefen im Vorfeld zu Protesten auf. Es gab Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, was zu einem erhöhten Polizeiaufgebot führte, das als das größte in der Geschichte Freiburgs für ein Fußballspiel bezeichnet wurde. Die Debatte wurde durch die Ereignisse im Gazastreifen und die Rolle Deutschlands in diesem Konflikt angeheizt. Einige Gruppen forderten den Ausschluss israelischer Teams vom internationalen Sport. Es gab auch Vorwürfe gegen Fans von Maccabi Tel Aviv wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens bei früheren Spielen, einschließlich provokativer Gesten und beleidigender Gesänge. Dies führte dazu, dass die Ultras des SC Freiburg das Spiel aus Protest gegen die verschärften Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen der Fankultur boykottierten. Der israelische Klub wies diese Anschuldigungen als offensichtliche Falschdarstellungen zurück und betonte, dass tausende gute Fans nicht für die Handlungen einiger weniger verurteilt werden dürften. Die Polizei in Freiburg gab an, dass keine konkreten Gefährdungshinweise vorliegen, aber die hohe abstrakte Gefährdungslage sowie das hohe Emotionalisierungspotenzial im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt berücksichtigt werden müssten. In Abu Dhabi finden derzeit Verhandlungen statt, an denen die USA, die Ukraine und Russland beteiligt sind. Dies sind die ersten direkten und offiziellen Verhandlungen zwischen den drei Ländern seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Russland bestätigte seine Teilnahme an diesen Gesprächen nach Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Die Vereinigten Staaten agieren als Vermittler. Die erste Verhandlungsrunde wurde am Freitagabend abgeschlossen und soll am Samstag fortgesetzt werden. Laut dem ukrainischen Chefunterhändler Rustem Umjero waren die bestimmenden Faktoren für ein Ende des Krieges Thema der ersten Gespräche. Präsident Volodymyr Selenskyj erklärte, dass es noch zu früh für Schlussfolgerungen sei und Russland als Angreifer bereit sein müsse, den Krieg zu beenden. Russland fordert weiterhin die vollständige Kontrolle über die Donbass-Region. Zuvor hatte Selenskyj in Davos eine Einigung über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine verkündet, eine Bestätigung von US-Seite steht jedoch noch aus. Der UNO-Menschenrechtsrat hat sich in einer Dringlichkeitssitzung mit der Gewalt im Iran befasst. Die Sitzung war auf Antrag Deutschlands und weiterer Länder einberufen worden. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk forderte ein Ende staatlicher Gewalt gegen Protestierende und die Freilassung aller Inhaftierten. Er warnte auch vor einer militärischen Eskalation und bezeichnete aggressive Rhetorik als kontraproduktiv. Unklar ist weiterhin, ob es Hinrichtungen von festgenommenen Demonstranten gibt. Die iranische Justiz dementierte Äußerungen von US-Präsident Trump, wonach hunderte Exekutionen gestoppt worden seien. Die UN-Untersuchungsmission für den Iran, die bereits seit dem Ausbruch der Proteste im Dezember 2025 die Menschenrechtslage im Land beobachtet, forderte die Sammlung von Beweismitteln zur Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen. Die Brutalität halte an, auch wenn die Tötungen auf den Straßen nachgelassen haben mögen. Die internationale Gemeinschaft wurde auf die beispiellose Gewalt gegen die Bevölkerung aufmerksam gemacht. Einige Länder wie Island haben die Einberufung einer Sondersitzung gefordert, um die Gewalt und die mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte im Iran, Mai Sato, betonte, dass die Bezeichnung von friedlichen Demonstranten als Terroristen oder Randalierer durch die iranischen Behörden die gewaltsame Unterdrückung rechtfertige und die landesweite Natur der Proteste ignoriere. Mehrere Länder, darunter die Schweiz, Frankreich und Island, sprachen von Menschenrechtsverletzungen und brutalen Reaktionen des Regimes. Der Iran wies die Kritik zurück und bezeichnete die Sitzung als illegitim, während er behauptete, stets den friedlichen Dialog gesucht zu haben und ausländische Mächte für die Radikalisierung der Unzufriedenheit verantwortlich zu machen. Der Volkswagen-Konzern hat seine Prognose für den Netto-Cashflow im Automobilgeschäft für das vergangene Jahr übertroffen. Wie das Unternehmen mitteilte, liegt dieser Wert nun bei rund 6 Milliarden Euro. Dies ist 1 Milliarde Euro mehr als im Vorjahr und deutlich über der ursprünglichen Erwartung des Konzerns, die bei 0 Milliarden Euro lag. Analysten hatten zuvor mit einem Mittelzufluss von knapp 1 Milliarde Euro gerechnet. Die positive Entwicklung wird auf den Abbau von Lagerbeständen sowie geringere Investitionsausgaben zurückgeführt. Durch diesen besseren als erwarteten Mittelzufluss konnte die Nettoliquidität des Konzerns zum Jahresende auf 34 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Aktie des Volkswagen-Konzerns zeigte sich daraufhin erholt. Zusätzlich wurde die Erholung der Aktie durch die Rücknahme von Zolldrohungen der USA gegen europäische Länder durch Präsident Donald Trump unterstützt. Eintracht Frankfurt ist als erster deutscher Verein aus der Champions League ausgeschieden. Die Mannschaft verlor am vorletzten Spieltag der Ligaphase mit 2:3 gegen Karabakh Akdam in Aserbaidschan und hat damit keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Das Spiel markierte das Debüt von Interimstrainer Dennis Schmidt, für den mindestens ein Punkt nötig gewesen wäre, um die theoretische Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Frankfurt kassierte in der Schlussphase ein spätes Gegentor zum 2:3 Endstand, nachdem sie zwischenzeitlich mit 1:2 in Rückstand gelegen und dann sogar durch ein Elfmetertor von Fares Caybi mit 2:1 in Führung gegangen waren. Trainer Dino Topmüller war kurz zuvor von seinem Amt getrennt worden. Die erneuten Abwehrprobleme waren auch unter dem Interimsduo Schmidt und Meyer zu beobachten, was die Aufgabe für den zukünftigen Cheftrainer erschwert. Sportvorstand Markus Krösche zeigte sich enttäuscht und sprach von einem tiefen Tal, durch das der Verein aktuell gehen müsse. Die Mannschaft müsse lernen, solche Spiele nach Hause zu bringen. Frankfurt hat damit die Champions League auf dem vorletzten Platz der Ligaphase abgeschlossen und konzentriert sich nun auf die verbleibenden Ligaspiele und die Bundesliga. Die letzte Partie in der Champions League gegen Tottenham Hotspur hat nun keine sportliche Bedeutung mehr für die Eintracht. Die Vereinigten Staaten sehen sich einem schweren Wintersturm gegenüber, der das ganze Land bedroht. Mehrere Bundesstaaten haben bereits den Notstand ausgerufen, um auf die erwarteten extremen Wetterbedingungen vorbereitet zu sein. Der Sturm, der als Monstersturm bezeichnet wird, bringt eine gefährliche Kombination aus starken Schneefällen und eisigen Temperaturen mit sich. Er erstreckt sich über Tausende von Kilometern, von New Mexico im Südwesten bis nach Maine im Nordosten. Infolgedessen wurden bereits Hunderte von Flügen gestrichen und Schulen geschlossen. Die Behörden warnen vor eisigen Winden und Temperaturen, die als absolut tödlich beschrieben werden, und raten den Bürgern, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fahrzeuge stehen zu lassen. Es besteht auch die Sorge vor möglichen Stromausfällen, verursacht durch umstürzende Bäume oder vereiste Stromleitungen. Für rund 160 Millionen Einwohner der USA gelten Wetterwarnungen oder besondere Hinweise. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Entscheidung des Europäischen Parlaments kritisiert, das Mercosur-Abkommen einer juristischen Überprüfung zu unterziehen, was dessen schnelles Inkrafttreten verzögert. Merz betonte, dass das Abkommen über 25 Jahre ausgehandelt wurde und eine breite demokratische Legitimation besitze. Er drängte darauf, dass die Europäische Union Handlungsfähigkeit zeige und die vorläufige Umsetzung des Abkommens vorantreibe. Das Abkommen, das eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen würde und den Handel mit rund 700 Millionen Verbrauchern ermöglichen soll, könnte erhebliche neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen in der EU eröffnen und zu einem deutlichen Anstieg der Exporte führen. Kritiker innerhalb der Grünen-Fraktion räumten ein, dass das Abstimmungsergebnis und das damit verbundene Signal nicht gut waren und aus dem Vorgang gelernt werden müsse. Einige forderten eine vorläufige Anwendung des Abkommens, um Europa im globalen Wettbewerb zu stärken. Die juristische Überprüfung durch den Europäischen Gerichtshof könnte bis zu 2 Jahre dauern, bevor das Parlament erneut über das Abkommen abstimmt. Die Vereinigten Staaten haben neue Sanktionen gegen iranische Tanker und Unternehmen verhängt, die nach Angaben der US-Regierung Öl im Wert von hunderten Millionen Dollar exportiert haben. Diese Sanktionen richten sich gegen eine sogenannte Schattenflotte von Schiffen, die als geheime Transportroute für iranisches Öl dient. Das US-Finanzministerium erklärte, dass diese Maßnahmen einen kritischen Teil dessen ins Visier nehmen, wie der Iran Gelder generiert, um seine eigene Bevölkerung zu unterdrücken. Die Sanktionen folgen auf eine Welle von Protesten im Iran, bei denen das Regime die Internetverbindung unterbrochen hat, um Missstände zu verschleiern. Die USA setzen damit ihren wirtschaftlichen Druck auf den Iran fort, während das Land gegen Bürger vorgeht, die nach Freiheit rufen. US-Finanzminister Scott Bessent betonte, dass die Sanktionen darauf abzielen, die Einnahmen des Regimes zu kürzen, die zur Finanzierung von Terrorismus und Waffenprogrammen verwendet werden. Dies ist Teil einer umfassenderen Kampagne zur maximalen Druckausübung gegen den Iran. Seit Anfang des Jahres ist in den Niederlanden die Zucht von 2 Katzenrassen verboten, konkret handelt es sich dabei um die Rassen SPHYNX und Scottish Fold. Die Regierung begründet diesen Schritt mit dem Wohlergehen der Tiere. Bei diesen Rassen würden gesundheitliche Probleme aufgrund von Zuchtmerkmalen auftreten, die zu erheblichem Leid führen. Dieses Verbot schließt sowohl die Zucht als auch die Haltung und den Verkauf dieser Katzenrassen ein. Bereits existierende Tiere sind von dem Verbot ausgenommen, solange sie vor dem 1. Januar 2026 geboren und geschippt wurden. In Finnland hat die Polizei einen älteren Mann aus einem Keller befreit, in dem er jahrzehntelang gefangen gehalten worden sein soll. Der Mann wurde unter menschenunwürdigen Bedingungen in der Hauptstadt Helsinki entdeckt. Die Polizei fand den Mann bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses vor und stellte fest, dass er sich in einem schlechten körperlichen Zustand befand. Berichten zufolge war der Mann vor mehreren Jahrzehnten in dem Keller eingesperrt worden. Es gab weder Fenster noch eine Toilette oder Waschmöglichkeit. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden 2 Männer und eine Frau festgenommen, die alle etwa 60 Jahre alt sind und in Helsinki leben. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, ob die Verdächtigen den Mann ausgebeutet haben, indem sie seine Abhängigkeit ausnutzten und ihn entwürdigenden Lebensbedingungen aussetzten, möglicherweise aus finanziellen Motiven. Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben bundesweit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Autofahrer mussten sich auf Sperrungen von Tunneln und Straßen einstellen. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen waren 11 Tunnel geschlossen, da sie aufgrund des Streiks nicht wie vorgeschrieben überwacht werden konnten. Auch der Hamburger Elbtunnel war nur eingeschränkt befahrbar, mit nur 2 von 3 Fahrspuren pro Richtung geöffnet. Der Wesertunnel bei Bremerhaven wurde bis zum späten Abend komplett gesperrt. Viele Autofahrer wichen auf Fährverbindungen aus, was dort zu zusätzlichen Staus führte. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Autobahn GmbH und Mitarbeiter der Landesstraßenbauverwaltungen zu den Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Grund sind die 10 Tarifverhandlungen, bei denen Verdi unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 7% fordert. Marco Odermatt hat den Super-G in Kitzbühel gewonnen. Er siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 300 Sekunden vor seinem Schweizer Landsmann Franjo von Almen. Für den 28-jährigen Odermatt war es bereits der 53. Weltcupsieg und der 17. Erfolg im Super-G. Damit baute er seine Führung in der Disziplinenwertung aus. Der Österreicher Stefan Babinski komplettierte das Podium auf dem 3. Platz. Der Sieg in Kitzbühel ist für Odermatt bereits der 2. in Folge auf dieser Strecke, nachdem er bereits im Vorjahr den Super-G dort gewonnen hatte. Die Kosten für Pflegeheime in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter stark gestiegen. Im Bundesdurchschnitt zahlen Pflegebedürftige im ersten Jahr ihres Heimaufenthalts nun mehr als 3.200 Euro pro Monat aus eigener Tasche. Das sind etwa 260 Euro mehr als im Vorjahr. Laut aktuellen Zahlen des AOK-Bundesverbands ist der Eigenanteil Ende letzten Jahres auf 3.204 Euro gestiegen, während eine Analyse des Verbands der Ersatzkassen ihn sogar mit 3.245 Euro beziffert. Die Hauptursache für diese Kostensteigerung sind die gestiegenen Personalkosten in der Pflege. Es gibt jedoch erhebliche regionale Unterschiede. Während beispielsweise in Nordrhein-Westfalen die höchsten Eigenanteile mit rund 3.600 Euro anfallen, sind diese in Sachsen-Anhalt am niedrigsten. Experten gehen davon aus, dass die Kosten weiter steigen werden, da die Zahl der Pflegebedürftigen zunimmt und der Fachkräftemangel die Löhne weiter in die Höhe treibt. Diese Entwicklung stellt für viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen eine erhebliche finanzielle Belastung dar und macht die Pflege zunehmend unbezahlbar. Inmitten der Grönlandkrise hat die Europäische Union Präsident Trump die Stirn geboten. Nach Drohungen mit Zöllen auf europäische Länder, die einer Übernahme Grönlands durch die USA nicht zustimmten, hat Trump seine Drohungen vorerst zurückgenommen. Viele in der EU sehen darin eine Lektion, dass Härte gegenüber Trumps Taktiken wirksam ist. Die Krise hat die tiefe Kluft im transatlantischen Verhältnis offenbart, die seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr so groß war. Europäische Staats- und Regierungschefs kamen in Brüssel zu einem Sondergipfel zusammen, um die Situation zu erörtern, obwohl die unmittelbare Krise entschärft schien. Es wird erwartet, dass die EU ihre Bemühungen um strategische Autonomie beschleunigen wird, da die Abhängigkeit von den USA in strategischen Sektoren wie der Energie als Schwachstelle angesehen wird. Das Vertrauen zwischen den USA und Europa wurde durch diese Ereignisse beschädigt, und einige Kommentatoren glauben, dass diese Beschädigung nicht vollständig wiederhergestellt werden kann. Die Europäische Union hat gezeigt, dass sie bereit ist, sich zu wehren, anstatt nachzugeben, und dies könnte den Weg für eine stärkere europäische Unabhängigkeit ebnen. Forscher auf der Insel Sulawesi haben Handabdrücke entdeckt, die möglicherweise die Kunstgeschichte neu schreiben. Diese in einer Kalksteinhülle gefundenen Abdrücke werden auf ein Mindestalter von 67.800 Jahren datiert. Damit gelten sie als die ältesten bekannten Felsmalereien der Welt und übertreffen bisherige Rekordfunde aus Europa um mehr als 15.000 Jahre. Die Technik der Handabdrücke, auch Handschablonen genannt, beinhaltet das Auflegen einer Hand an die Felsenwand und das Aufsprühen von Farbpigmenten darüber, wodurch eine helle Silhouette der Hand entsteht. Die Entdeckung liefert wichtige Hinweise auf die frühe Ausbreitung des modernen Menschen und die Besiedlung Australiens. Es wird vermutet, dass diese Kunstwerke von frühen Vertretern des Homo sapiens stammen. Einige dieser Handabdrücke weisen ungewöhnliche Formen auf, bei denen die Finger verengt und krallenartig erscheinen, was möglicherweise eine absichtliche Gestaltung darstellt. Die Datierung erfolgte mittels der Uranseriendatierung, bei der mineralische Ablagerungen über und unter den Malereien analysiert wurden. Diese Funde stellen bisherige Annahmen über den Beginn menschlicher Kunst in Frage. Der Rüstungskonzern CSG Group hat ein äußerst erfolgreiches Börsendebüt gefeiert. An der Börse in Amsterdam stiegen die Aktien des tschechischen Unternehmens bereits im frühen Handel um mehr als 30% über den Ausgabepreis von 25 Euro. Am Ende des Handelstages notierten sie bei rund 31,50 Euro, was einem deutlichen Gewinn für die Anleger entsprach. Mit dieser starken Performance erreichte die Czechoslovak Group eine Marktkapitalisierung von bis zu 33 Milliarden Euro und übertraf damit die kombinierten Werte der deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt. Dieses erfolgreiche Börsendebüt gilt als eines der größten für ein Rüstungsunternehmen überhaupt und unterstreicht den aktuellen Boom im europäischen Verteidigungssektor, der maßgeblich von geopolitischen Faktoren wie dem Krieg in der Ukraine angetrieben wird. Analysten sehen darin ein exemplarisches Zeichen für die gestiegenen Verteidigungsausgaben in Europa, die auch langfristig für Wachstumspotenzial sorgen dürften. Die HSBC hat ihre vorsichtige Haltung gegenüber der Tesla-Aktie beibehalten, nachdem die Auslieferungszahlen des Elektroautobauers für das vierte Quartal 2025 die Erwartungen verfehlten. Laut einem Bericht von InsiderMonkey lagen die ausgelieferten 418.000 Fahrzeuge unter den Konsensschätzungen und den Prognosen der Bank. Dies stellt einen Rückgang von rund 16% im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal dar. Als Gründe für die schwachen Zahlen nennt die HSBC unter anderem das Auslaufen der US-Elektroautosteuergutschrift zum Ende September 2025 sowie nachlassende Verkäufe in Europa und China. Selbst günstigere Standardmodelle von Tesla konnten diese Entwicklung nicht ausgleichen. Tesla verzeichnete damit für das Gesamtjahr 2025 einen Absatzrückgang von 9,1% gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,64 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge, was den zweiten aufeinanderfolgenden Rückgang darstellt. In dieser Situation wurde auch der chinesische Konkurrent BYD erstmals zum weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die HSBC bekräftigte ihre Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 131 US-Dollar. Der Kakaopreis hat in letzter Zeit einen deutlichen Rückgang erfahren, was Hoffnungen auf günstigere Schokoladenprodukte weckt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Handel die Preise nicht willkürlich festlegt und dass eine Senkung des Kakaopreises nicht sofort zu einem spürbaren Rückgang des Schokoladenpreises für die Verbraucher führen muss. Experten zufolge hat sich der Kakaopreis seit Jahresbeginn fast halbiert, während die Schokoladenpreise hoch geblieben sind. Dies liegt daran, dass Preisanpassungen oft zeitverzögert erfolgen. Hersteller wie Ritter Sport haben ihre Preise in den letzten Jahren aufgrund steigender Kosten, einschließlich Energie- und Lohnkosten sowie stark schwankender Rohstoffpreise, teils verdoppelt. Aktuelle Daten zeigen, dass der Kakaokurs im Januar 2026 bei etwa 3.208,00 britischen Pfund pro Tonne liegt, was einem Rückgang von rund 65% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Kakaohoch über ein Jahr lag bei 9.196,00 britischen Pfund, das Tief bei 3.046,00 britischen Pfund. Trotz des gefallenen Kakaopreises könnten die Schokoladenpreise daher noch eine Weile auf dem aktuellen Niveau verharren, bis sich die Marktentwicklungen vollständig im Endverbraucherpreis niederschlagen. Ein Startup aus München hat eine vielversprechende Technologie zur Drohnenabwehr entwickelt, die nun auch für die Bundeswehr von Interesse ist. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch unbemannte Flugobjekte, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich, sind solche Abwehrsysteme von wachsender Bedeutung. Die Entwicklungen in München könnten der Bundeswehr helfen, ihre Abwehrfähigkeiten zu stärken. Dies ist besonders relevant, da Drohnen nicht nur als Waffen im Krieg, sondern auch zur Spionage und Sabotage in Zeiten zwischen Krieg und Frieden eingesetzt werden. Die Bundeswehr ist aktiv daran interessiert, ihre technologischen Kapazitäten zu erweitern und setzt dabei auch auf die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups. Die aktuelle politische und sicherheitspolitische Lage unterstreicht die Notwendigkeit solcher fortschrittlichen Verteidigungslösungen. Der Schweizer Messenger-Dienst Trema wurde an einen deutschen Investor verkauft. Wie aus verschiedenen Medienberichten hervorgeht, hat die Investmentfirma Chemides Capital aus Frankfurt am Main die Mehrheit an Trema übernommen. Zuvor war das Unternehmen im Besitz der Münchner Beteiligungsgesellschaft Affine Management und der Trema-Gründer. Die Übernahme soll Anfang 2026 abgeschlossen worden sein. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Trema betonte, dass sich für die Nutzer nichts ändern werde. Der Unternehmenssitz, die Server und die Geschäftsleitung bleiben in der Schweiz. Die Mission und Strategie des Unternehmens sollen ebenfalls unverändert bleiben. Chemides Capital sieht Trema gut positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach sicherer Kommunikation und europäischer Datenhoheit zu profitieren. Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat angesichts der Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit Zöllen im Grönlandstreit vor negativen Folgen für alle Beteiligten gewarnt. Er betonte, dass es in einem solchen Konflikt letztlich nur Verlierer geben werde. Diese Warnung kommt vor dem Hintergrund einer Eskalation des Streits um Grönland, bei der Trump der EU mit Strafzöllen drohte, die ab dem 1. Februar mit 10% und ab Juni mit 25% auf alle Importe in die USA gelten sollten, bis eine Einigung über die Übernahme Grönlands erzielt sei. Die Europäische Union reagierte alarmiert auf diese Drohungen und beriet über mögliche Gegenmaßnahmen. Zunächst schien es, als würden die neuen Strafzölle wie angekündigt ab dem 1. Februar in Kraft treten. Jedoch wurde später berichtet, dass US-Präsident Trump und NATO-Chef Mark Rutte eine Einigung über einen Rahmen für eine Vereinbarung erzielt hätten und Trump seine Zolldrohung im Grönlandstreit zurückgezogen habe. Die Details dieser Vereinbarung umfassen anscheinend 4 Punkte, keine neuen Zölle gegen europäische Staaten, eine Neufassung des Stationierungsvertrags für das US-Militär auf Grönland, ein Mitspracherecht der USA bei Investitionen in Grönland und die Verpflichtung europäischer NATO-Staaten zu einem stärkeren Engagement in der Arktis. Die Souveränität Grönlands war dabei offenbar kein Thema. Dänemark und Schweden begrüßten diese Entwicklungen. Bundesfinanzminister Klingbeil rief jedoch zur Vorsicht auf und mahnte, nicht zu früh Freude zu zeigen, sondern abzuwarten, was konkret vereinbart wurde. Es gab auch Stimmen, die eine harte Antwort der EU auf Trumps Zolldrohungen forderten. Samsung hat künstliche Intelligenz in seine neuesten Galaxy-Smartphones integriert. Diese als Galaxy AI bezeichnete Technologie umfasst eine Reihe von Funktionen, die das Nutzererlebnis verbessern sollen. Dazu gehören unter anderem KI-gestützte Fotobearbeitung, Echtzeitübersetzungen von Anrufen und Texten sowie intelligente Organisationstools. Beispielsweise kann die Circle-to-Search-Funktion mit Google verwendet werden, um Informationen zu finden, indem man etwas auf dem Bildschirm einkreist. Im Bereich Fotografie ermöglicht die KI eine verbesserte Bildqualität, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, was als Nightography Zoom bezeichnet wird. Samsung hat angekündigt, dass grundlegende Galaxy AI-Funktionen kostenlos bleiben werden, während zukünftige erweiterte Funktionen möglicherweise kostenpflichtig werden könnten. Diese KI-Funktionen sind nicht nur auf die neuesten Modelle beschränkt, sondern werden auch für ältere Galaxy-Geräte verfügbar gemacht, und das Unternehmen plant, die Anzahl der Geräte mit Galaxy AI-Funktionen weiter zu erhöhen. FN Herstal und Servus Defense Security vertiefen ihre Zusammenarbeit im Bereich militärischer Ausbildungstechnologien. Dies wurde durch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen den beiden Unternehmen bekannt gegeben, die einen wichtigen Schritt zur Entwicklung modernster militärischer Ausbildungslösungen darstellt. FN Herstal, ein weltweit anerkannter Hersteller von Verteidigungswaffen, erweitert damit seine Kompetenzen im Bereich der Ausbildungstechnologien. Service Defense Security, ein spezialisiertes Unternehmen für militärische Ausbildung und operative Analysen, bringt seine Expertise in Simulation und datengesteuerte Einblicke ein. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die militärische Ausbildung durch innovative technologische Ansätze zu verbessern und die Leistungsfähigkeit von Streitkräften weltweit zu optimieren. Die deutsche Skiflugnationalmannschaft, die DSV Adler, kämpft bei der Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf um Medaillen. Die Heini-Klopfer-Skiflugschanze ist Schauplatz dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs. Die WM findet vom 22. bis 25. Januar 2026 statt. Die DSV Adler stehen vor einer herausfordernden Aufgabe, insbesondere angesichts der starken Konkurrenz. Der Slowene Domen Preotz gilt als großer Favorit und hält den Schanzenrekord in Oberstdorf. Die deutschen Athleten wie Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke und Philipp Raimund haben es schwer, im Kampf um das Podest mitzuhalten, wobei Andreas Wellinger sogar nicht nominiert wurde. Philipp Raimund kämpft zudem mit Höhenangst, was seine Leistungen auf der Flugschanze beeinträchtigen kann. Der Nordatlantik verzeichnet eine abnehmende Tiefenwassererneuerung, was zu einem zunehmenden Sauerstoffmangel führt. Eine neue Studie hat ergeben, dass das Wasser in diesem Ozean seit den 1990er Jahren kontinuierlich älter wird. Dies deutet auf eine Abschwächung des atlantischen Strömungssystems hin und wird als Hinweis auf den menschengemachten Klimawandel interpretiert, nicht als rein natürliche Schwankung. Die Tiefenwassererneuerung ist entscheidend für die Sauerstoffversorgung und Kohlenstoffaufnahme des Ozeans. Eine verlangsamte Ozeanzirkulation, wie die nordatlantische meridionale Umweltströmung, beeinträchtigt die Belüftung großer Meeresbereiche. Weltweit nehmen die sauerstoffarmen Zonen in den Ozeanen zu. Die Wassermenge ohne jeglichen Sauerstoff hat sich im offenen Ozean im vergangenen halben Jahrhundert mehr als vervierfacht. Auch im offenen Atlantik wurden bereits nahezu sauerstofffreie Zonen entdeckt, die als Todeszonen bezeichnet werden. Diese Zonen entstehen unter anderem durch die Aktivität von Mikroorganismen, die Sauerstoff verbrauchen. Der Verlust von Sauerstoff im Meer ist gravierend, da er die Lebensbedingungen für marine Organismen dramatisch verschlechtert und Ökosysteme gefährdet. Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group hat einen äußerst erfolgreichen Börsengang an der Amsterdamer Börse gefeiert. Die Aktien des Unternehmens, das Rüstungsgüter wie Munition und gepanzerte Fahrzeuge herstellt, stiegen bereits kurz nach der Erstnotierung deutlich an. Der Ausgabepreis lag bei 25 Euro pro Aktie, doch der Kurs kletterte schnell auf über 33 Euro, was einem Zuwachs von mehr als 30% entspricht. Mit einer Bewertung von rund 25 Milliarden Euro ist die Czechoslovak Group nun das wertvollste tschechische Unternehmen und übertrifft damit sogar den Energiekonzern EZ. Der Börsengang brachte dem Unternehmen rund 3,8 Milliarden Euro ein, ein Großteil davon fließt an den Eigentümer Michal Strat. Analysten hatten bereits im Vorfeld eine hohe Nachfrage erwartet, die sich nun bestätigt hat. Dieser Börsengang wird als einer der größten für ein Rüstungsunternehmen weltweit angesehen. Bei der Handball-Europameisterschaft hat Norwegen Spanien in einem spannenden Spiel knapp mit 35-34 besiegt. Dieses Ergebnis bringt Spanien in eine schwierige Situation im Kampf um den Halbfinaleinzug. Das Spiel war bis zur letzten Sekunde umkämpft, wobei eine spektakuläre Abwehraktion des Norwegers Martin Hofde in der Schlussphase entscheidend war. Spanien hatte in den letzten Sekunden sogar eine doppelte Überzahl, konnte diese aber nicht nutzen. Mit 11 Toren war August Pedersen der herausragende Spieler auf norwegischer Seite. Für Norwegen bedeuten die zwei wichtigen Punkte, dass sie weiterhin gute Chancen auf das Erreichen der nächsten Runde haben. Miro Schlurov hat sich zu einer wichtigen Säule im deutschen Handballteam entwickelt. Der 25-jährige linke Rückraumspieler, der seit 2022 für den VfL Gummersbach in der Bundesliga aufläuft, besticht durch seine Größe von 1,98 Metern, seine Wurfkraft und sein Spielverständnis. Schlurov, geboren am 25. April 2000 in Bregenz, Österreich, sammelte seine ersten Handballerfahrungen in Bremen-Habenhausen. Er durchlief verschiedene Jugendmannschaften und sammelte bereits früh Zweitspielrecht für die zweite Liga. Seine professionelle Karriere begann er bei den Füchsen Berlin, bevor er zu GWD Minden wechselte und schließlich 2022 zum VfL Gummersbach stieß. Bei der kürzlich ausgetragenen Europameisterschaft zeigte Schlurov seine Klasse und avancierte mit 7 Treffern im entscheidenden Spiel gegen Portugal zum besten deutschen Werfer in diesem Match. Er wird nicht nur für seine sportlichen Leistungen geschätzt, sondern auch für seine positive Einstellung in der Kabine, wo er auch als DJ fungiert. Neben seiner Karriere im Hallenhandball feierte er auch Erfolge im Beachhandball, wo er mit der U18-Nationalmannschaft Europameister wurde. In Österreich wird derzeit nach den besten Nachwuchshackern des Landes gesucht. Initiativen wie die Austria Cyber Security Challenge und das Programm Jugendhackt zielen darauf ab, junge Talente im Bereich der IT-Sicherheit zu identifizieren und zu fördern. Diese Wettbewerbe bieten jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in Bereichen wie Reverse Engineering, Kryptographie und Websicherheit unter Beweis zu stellen. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Cybersicherheit und der zunehmenden digitalen Bedrohungen ist die frühzeitige Förderung dieser Talente von entscheidender Bedeutung für die digitale Souveränität Österreichs. Die Teilnehmer messen sich in anspruchsvollen Aufgaben, bei denen neben Fachwissen auch Kreativität und Teamfähigkeit gefragt sind. Diese Bemühungen sind Teil einer breiteren Strategie, die digitale Sicherheitskompetenz in Österreich zu stärken und junge Menschen für eine Karriere im wachsenden Feld der Cybersicherheit zu begeistern. Die deutschen Handballer haben bei der Europameisterschaft 2026 einen wichtigen Sieg gegen Portugal errungen. In einer hart umkämpften Partie, die lange auf des Messers Schneide stand, setzten sich die DHB-Länder mit 32:30 durch. Nach einem ausgeglichenen Halbzeitstand von 11:11 entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein packendes Duell mit vielen Führungswechseln. Torhüter Andreas Wolf und der überragende Miro Schlurow, der alle seine 7 Tore in der zweiten Halbzeit erzielte, waren entscheidende Faktoren für den Erfolg der deutschen Mannschaft. Dieser Sieg ist ein wichtiger Schritt in Richtung Halbfinale und beschert dem deutschen Team wichtige Punkte für die Hauptrunde. Die nächste Herausforderung wartet bereits am Samstag, wenn Deutschland auf Norwegen trifft. Marco Odermatt hat den Super-G in Kitzbühel gewonnen. Er siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung von nur 300stel Sekunden vor seinem Landsmann Franjo von Almen. Auf dem 3. Platz landete der Österreicher Stefan Babinskaj. Für Odermatt ist es bereits der 2. Super-G-Sieg in Kitzbühel. Die deutschen Rennläufer erlebten auf der Streif einen enttäuschenden Tag, wobei Louis Vogt als einziger das Ziel erreichte und den 44. Platz belegte. Forscher haben eine neue Methode zur Herstellung von magnetischen Nanomaterialien entwickelt, die für zukünftige Technologien von großer Bedeutung sein könnten. Diese Nanomagnete weisen eine besondere Geometrie auf, bei der die magnetischen Spins senkrecht zur Materialoberfläche ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung, die in vielen Materialien nicht von Natur aus vorkommt, verleiht den Materialien eine hohe Empfindlichkeit gegenüber äußeren Magnetfeldern und Strompulsen. Die Entwicklung, die am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf stattfand, ermöglicht die kostengünstige und präzise Fertigung dieser Nanostrukturen mithilfe eines fokussierten Ionenstrahls. Nanomagnete sind eine Schlüsselkomponente in modernen Informationstechnologien und finden Anwendung in Datenspeichern, magnetischen Sensoren, der Spintronik und potenziell auch im Quantencomputing. Die neue Methode verspricht, dass Technologien, die auf Nanomagneten basieren, effizienter und kostengünstiger werden können. Die südkoreanische Firma Hanwha Aerospace arbeitet an einer Familie schwerer, autonomer Kampffahrzeuge. Dies umfasst unter anderem den Haryons-Met, ein Mehrzweckbodenfahrzeug, das seine autonomen Fahr- und Transportfähigkeiten bereits erfolgreich bei Tests des US Marine Corps unter Beweis gestellt hat. Darüber hinaus entwickelt Hanwha Aerospace das Tigon 8X8, ein gepanzertes Fahrzeug, das sich als vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug für moderne Militäreinsätze, einschließlich der Panzerzerstörung, etabliert. Ein weiteres Beispiel ist das unbemannte Überwachungsfahrzeug, das sich als erstes mittelgroßes bis großes unbemanntes Bodenkampfvehikel weltweit in der Systementwicklungsphase befindet. Diese Fahrzeuge sind für eine Vielzahl von Operationen konzipiert, darunter Aufklärung, Zielerfassung und Bekämpfung von Feinden. Deutschland plant eine engere Zusammenarbeit mit der NATO-Partnerin Türkei im Verteidigungsbereich. Diese strategische Partnerschaft wird als notwendig erachtet, da Europa seine Sicherheitspolitik nach der neuen US-Präsidentschaft und dem Krieg in der Ukraine neu ausrichtet. Die Türkei verfügt über eine starke Armee und eine sich entwickelnde Rüstungsindustrie, insbesondere im Bereich der Drohnentechnologie. Eine engere Kooperation könnte auch die deutsche Abhängigkeit von anderen Partnern verringern und die militärischen sowie diplomatischen Potenziale der Türkei besser nutzen. Zukünftige Kooperationen könnten sich auf Bereiche wie die Rüstungsexportpolitik konzentrieren, wobei demokratische und menschenrechtliche Bedenken berücksichtigt werden müssen. Die Bundeswehr hat beispielsweise die Führung der NATO-Speerspitze VJTF von der Türkei übernommen, die über eine hochmobile und gut ausgerüstete Brigade verfügt. Trotz vergangener Spannungen, wie beispielsweise bei der geplanten Lieferung von Eurofighter-Kampfjets, die aufgrund der Inhaftierung eines türkischen Oppositionspolitikers blockiert wurde, wird die pragmatische Zusammenarbeit als notwendig angesehen. Die Wehrdienstkommission in Österreich hat sich für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes ausgesprochen. Empfohlen wird das Modell Österreich Plus, das 8 Monate Grundwehrdienst und 2 Monate verpflichtende Milizübungen vorsieht. Auch der Zivildienst soll analog verlängert werden, und zwar auf 12 Monate. Die Kommission begründet diesen Vorschlag mit der Notwendigkeit, die militärische Reaktionsfähigkeit Österreichs zu stärken und den neuen sicherheitspolitischen Erfordernissen gerecht zu werden. Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat die Ergebnisse der Kommission zur Kenntnis genommen und betont die Wichtigkeit eines breiten politischen Konsenses für die Umsetzung der Reformen, die bereits ab 2027 greifen könnten. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft des Bundesheeres zu erhöhen und die Verteidigungsfähigkeit des Landes in einem sich wandelnden globalen Umfeld zu sichern. Die Experten betonen, dass ein Nichthandeln in der aktuellen geopolitischen Lage keine Option sei. Der Chemiekonzern BASF hat im vergangenen Jahr einen stärkeren Gewinnrückgang als erwartet verzeichnet. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, das sogenannte EBITDA, fiel auf 6,6 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 7,2 Milliarden Euro. Die Analysten hatten im Schnitt mit 6,7 Milliarden Euro gerechnet. BASF selbst hatte zuletzt ein Ergebnis am unteren Ende seiner Prognosespanne von 6,7 bis 7,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz sank auf 59,7 Milliarden Euro, was jedoch in etwa den Erwartungen der Analysten entsprach. BASF begründet den Gewinnrückgang mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht, doch dies konnte die Belastungen durch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte nicht ausgleichen. Die Anleger reagierten enttäuscht auf die Zahlen. Eine neue Studie zeigt, dass deutsche Jugendliche im Durchschnitt später ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen. Während im Jahr 2019 noch die Mehrheit der 17-Jährigen sexuell aktiv war, so ist dies laut der aktuellen Erhebung aus dem Jahr 2025 erst im Alter von 19 Jahren der Fall. Insbesondere bei den 17-Jährigen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Dort sank der Anteil von 61% im Jahr 2019 auf 40% im Jahr 2025. Die Studie des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit, die über 5.800 Jugendliche und junge Erwachsene befragte, ergab zudem, dass der erste Sex heute mehrheitlich in einer festen Beziehung stattfindet. Auch das erste Küssen verschiebt sich demnach nach hinten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass junge Menschen sich heute mehr Zeit lassen und bewusste Entscheidungen im Hinblick auf ihre Sexualität treffen. Ein Grund dafür könnte die kontinuierliche und faktenbasierte Aufklärungsarbeit sein. Die Jugendlichen zeigen sich zudem verantwortungsbewusst beim Thema Verhütung, wobei das Kondom beim ersten Mal das am häufigsten genutzte Verhütungsmittel ist. Forscher haben neue Erkenntnisse über die Ursachen von Sonneneruptionen gewonnen. Sie stellten fest, dass feine Plasmafäden für diese gewaltigen Ausbrüche auf der Sonne verantwortlich sind. Diese Fäden, die nur wenige hundert Kilometer im Durchmesser messen können, spielen eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung von Energie, die dann zu den beobachteten Eruptionen führt. Bisherige Theorien gingen von sehr spezifischen magnetischen Konfigurationen aus, doch die neuen Entdeckungen deuten auf einen möglicherweise einfacheren Prozess hin. Die detaillierte Analyse von Sonneneruptionen durch die Sonde Solar Orbiter hat gezeigt, dass diese Ausbrüche einer Art Kettenreaktion ähneln können, ähnlich dem Mechanismus einer Schneelawine. Kleine Störungen können demnach eine Kaskade von Ereignissen auslösen, die in einer gewaltigen Freisetzung von Energie und Teilchen gipfeln. Wenn solche Sonnenstürme die Erde erreichen, können sie erhebliche Auswirkungen auf technische Systeme wie Satelliten und Stromnetze haben. Die genaue Erforschung dieser Phänomene ist daher wichtig, um zukünftige Sonnenstürme besser vorhersagen zu können. Ubisoft befindet sich mitten in einer umfassenden Umstrukturierung, die auch die bekannten Spieleserien Anno und Far Cry betrifft. Das Unternehmen organisiert seine Entwicklungsabteilungen neu und bündelt seine größten Franchises unter dem Namen Vantage Studios. Hierzu zählen neben Assassin's Creed und Rainbow Six Siege auch Far Cry. Diese neue Einheit soll sich auf die Skalierung dieser Flaggschiffmarken zu jährlichen Milliardenmarken konzentrieren. Im Rahmen dieser Neuausrichtung wurden auch 6 Spiele eingestellt und 7 weitere verschoben, um Ressourcen auf Kernmarken zu konzentrieren und die Rentabilität zu steigern. Die Anno-Reihe wird zukünftig im 4. Creative House angesiedelt sein, das sich auf immersive Fantasy-Welten und erzählerische Spielerfahrungen konzentriert. Diese strategische Neuausrichtung zielt darauf ab, Ubisoft effizienter aufzustellen und sich auf Open-World-Abenteuer sowie Games-as-a-Service-Erlebnisse zu fokussieren. Die Umstrukturierung hat auch finanzielle Auswirkungen, wobei das Unternehmen seine Prognosen angepasst hat. Wissenschaftlern ist die Entwicklung eines neuartigen Nanospiegels gelungen, der bis zu 10.000 Mal schneller schaltet als herkömmliche Transistoren. Diese rasante Geschwindigkeit könnte die Grundlage für zukünftige optische Computer legen, die Licht anstelle von Elektronen zur Datenverarbeitung nutzen. Der entwickelte Nanoschalter basiert auf einer Kombination aus Silber und einer ultradünnen Halbleiterschicht, die seine Reflexionseigenschaften extrem schnell innerhalb von Femtosekunden verändern kann. Während elektronische Transistoren derzeit die Basis für die meisten Computerchips bilden, stoßen sie an ihre Leistungsgrenzen, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen künstlicher Intelligenz. Optische Rechnerarchitekturen und photonische Mikrochips versprechen hier Abhilfe, da sie Licht für eine schnellere und effizientere Informationsübertragung nutzen. Schlechter Programmiercode kann dazu führen, dass Chatbots unerwünschtes Verhalten zeigen. Dies kann sich in verschiedenen Formen äußern, beispielsweise in emotionalen Ausbrüchen, der Verbreitung falscher Informationen oder sogar diskriminierenden Inhalten. Ein Beispiel hierfür ist der Chatbot von Air Canada, der trotz eines Fehlers keine Rückerstattung veranlasste, wofür das Gericht das Unternehmen letztendlich verantwortlich machte. Auch Microsofts Copilot, ehemals Bing Chat, ist bereits für unangemessene emotionale Reaktionen aufgefallen. Solche Chatbot-Fails können das Image eines Unternehmens schädigen und zu Vertrauensverlust bei Kunden führen. Aber auch Nutzer können betroffen sein, wenn sie fehlerhafte oder beleidigende Antworten erhalten. Um solche Probleme zu vermeiden, ist es entscheidend, dass Anbieter die Inhalte der Chatbots manuell verwalten und anpassen können, um die Kontrolle zu behalten. Wenn ein Chatbot mit unbekannten Themen konfrontiert wird, die nicht zu seinen erlernten Mustern passen, neigt er dazu, sich Informationen auszudenken, was als Halluzination bezeichnet wird. Zusätzlich zu fehlerhaftem Code können auch unzureichende Nutzerzentrierung und mangelnde Integration in bestehende Systeme zu einer negativen Nutzererfahrung beitragen. Komplexe Bedienung, unklare Antworten und fehlende Feedbackmöglichkeiten können Nutzer abschrecken. Daher sind Usability-Tests mit echten Nutzern und klare, verständliche Antworten unerlässlich. Auch Cyberrisiken wie Phishing-Versuche oder die Verbreitung von Falschinformationen werden durch den Einsatz von Chatbots, insbesondere durch Social Bots, begünstigt. Es ist daher wichtig, bei der Interaktion mit Chatbots stets kritisch zu bleiben und Informationen aus verlässlichen Quellen zu überprüfen. Forscher haben ein neues selbstheilendes Material entwickelt, das die Lebensdauer von Flugzeugkomponenten auf über 100 Jahre verlängern könnte. Dieses innovative Material zielt darauf ab, strukturelle Schäden eigenständig zu reparieren und damit die Haltbarkeit von kritischen Bauteilen in der Luftfahrt erheblich zu steigern. Während herkömmliche Flugzeugteile aus faserverstärkten Kunststoffen oft nach einigen Jahrzehnten ausgetauscht werden müssen, verspricht dieses neue Verfahren eine theoretische Nutzungsdauer von bis zu 500 Jahren. Der Ansatz basiert auf der Modifikation von Faserverbundkunststoffen, ähnlich wie bei der Wundheilung in biologischen Systemen. Durch die Integration eines thermoplastischen Heilmittels und elektrisch leitfähiger Heizschichten kann das Material Risse und Delaminationen, eine häufige Fehlerursache, automatisch reparieren. Dieses Verfahren könnte nicht nur die Kosten und den Wartungsaufwand in der Luftfahrtindustrie reduzieren, sondern auch den Energieverbrauch und die Abfallmengen verringern.